Bitte schlag mit mir auf das Markus-Evangelium. Im Kapitel 9 sind wir jetzt angekommen. Und lest mit mir die Verse 1 bis 13 aus Gottes Wort. Markus 9, 1 bis 13. Und er, Jesus, sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch, es sind einige unter denen, die hier stehen, die den Tod nicht schmecken werden, bis sie das Reich Gottes in Kraft haben kommen sehen. Und nach 6 Tagen nimmt Jesus den Petrus und den Jakobus und den Johannes zu sich und führt sie allein beiseite auf einen hohen Berg. Und er wurde vor ihnen verklärt. Und seine Kleider wurden glänzend, sehr weiß wie Schnee, wie kein Bleicher auf Erden sie weiß machen kann. Und es erschienen ihnen Elia mit Mose. Die redeten mit Jesus. Und Petrus begann und sprach zu Jesus: Rabbi, es ist gut, dass wir hier sind. So lass uns 3 Hütten bauen, dir eine und Mose eine und Elia eine. Er wusste nämlich nicht, was er sagen sollte, denn sie waren voller Furcht. Da kam eine Wolke, die überschattete sie, und aus der Wolke kam eine Stimme, die sprach: Dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Plötzlich, als sie umherblickten, sahen sie niemand mehr bei sich als Jesus allein. Als sie aber vom Berg herabgingen, gebot er ihnen, niemand zu erzählen, was sie gesehen hatten, bis der Sohn des Menschen aus den Toten auferstanden sei. Und sie behielten das Wort bei sich und besprachen sich untereinander, was das Auferstehen aus den Toten bedeute. Und sie fragten ihn und sprachen: Warum sagen die Schriftgelehrten, dass zuvor Elia kommen müsse? Er beantwortete und sprach zu ihnen: Elia kommt wirklich zuvor und stellt alles wieder her, so wie es auch über den Sohn des Menschen geschrieben steht, dass er viel leiden und verachtet werden muss. Aber ich sage euch, dass Elia schon gekommen ist, und sie haben mit ihm gemacht, was sie wollten, wie über ihn geschrieben steht. Gottes Wort. Amen. Vor einigen Wochen waren wir als Familie auf einem Ausflug in den Schweizer Bergen, auf dem Niederbauen am Vierwaldstätter See, weil meine Eltern da waren und wir wollten mit ihnen eine schöne Wanderung machen auf einem Schweizer Berg. Und so packten wir morgens die Sachen ein und die Kraxe und alles, was dazugehört, und fuhren zum Vierwaldstätter See. Als wir dort ankamen, stiegen wir aus dem Auto aus und dachten: Oh nein, das gibt's doch nicht. Wir haben uns vollkommen falsch angezogen. Denn es war kalt, es war bewölkt, es war kühl, und ich weiß noch, ich hatte nur ein kurzes T-Shirt an und habe gedacht: Oh Mann, ich werde die ganze Zeit frieren. Und dann sind wir trotzdem losgegangen und wir wollten eine Gondel nehmen, die uns hoch auf den Berg bringt, und sind in die Gondel eingestiegen und sind hochgefahren, und plötzlich sind wir oben auf dem Berg angekommen, und ja, es war immer noch kalt. Und wir waren irgendwie mitten in den Wolken drin, aber wir konnten auch die Spitze des Berges sehen. Und wir haben gesehen, hier oben, da ist Sonne. Unten hat man das nicht gesehen im Tal. Da war alles zugehangen mit Wolken und sowas. Aber hier oben auf dem Berg, da ist Sonne. Vielleicht kommt die ja noch raus. Und so war es dann auch. Es war ein wunderschöner Tag. Und wir haben eine wunderschöne Wanderung gemacht. Vielleicht habt ihr es auch schon mal erlebt, diesen Effekt von Berg und Tal und wie sich das Wetter unterscheidet, wenn ihr in einem Flugzeug geflogen seid. Starten in Frankfurt am Main bei totalem Regen, alles ist dunkel, und dann fliegt man hoch, man fliegt durch die Wolken und plötzlich kommt man über die Wolkendecke und oben sieht man plötzlich die Sonne hervorbrechen über den Wolken. Ganz anderes Wetter, als man es eigentlich gedacht hat. Warum erzähle ich euch diese Geschichte? Ich erzähle euch diese Geschichte, weil sie mit unserem Predigttext zu tun hat. Unser Predigttext ist ein Text über eine Reise aus einem Tal hinauf auf einen Berg und wieder zurück in ein Tal. Ihr könnt euch diese Predigt vorstellen wie eine Wanderung. Wir beginnen unten in einem Tal, wo alles diesig und neblig und trüb ist, wo man die Sonne nicht sieht. Dann steigen wir gemeinsam auf die Spitze eines hohen Berges, und dort oben ist ganz anderes Wetter. Und dann steigen wir wieder hinab in diese diesige, neblige Brühe hinein, wo man nichts so richtig erkennt. Denn diese Geschichte, die wir heute lesen, dieser Berg der Verklärung, der ist ein ganz kurzer Moment, wo drei Jünger mit Jesus auf dem Berg etwas sehen, nämlich die geoffenbarte Herrlichkeit Jesu. Alles, was sie sich nur erträumt haben, alles, was sie vielleicht im Entferntesten mal geglaubt haben oder sich gewünscht haben, das sehen sie dort oben tatsächlich. Er wird verwandelt in himmlische Weisheit. Sie sehen Elia, sie sehen Mose. Es ist wunderschön, sie wollen dort Hütten aufschlagen und bleiben. Sie sehen, was sie glaubten. Aber wisst ihr was? Dieser Moment war kurz. Und vor dem Trip auf den Berg und nach dem Trip auf den Berg sieht es ganz anders aus. Bevor sie auf diesen Berg hochgehen, sind sie im Tal und das Reich Gottes, das ist ein Versprechen, das Jesus macht, aber noch fern. Einige wenige sagt, der werden es vielleicht sehen und schmecken in Kraft, wie es kommt. Aber rundherum sagen alle, ich sehe kein Reich Gottes. Ich sehe nicht die Herrlichkeit Gottes. Wo ist der König der Könige? Und auch als sie vom Berg herabgehen, sprechen sie lauter Fragen, die in ihrem Kopf sind. Und da erzählt er von diesem Elia, mit dem Leute gemacht haben, was sie wollten, den sie nicht erkannt haben. Die ganze Herrlichkeit Gottes ist verborgen. Es scheint fast so, als würde Gott nicht regieren. Als wäre Jesus nicht der Herr der Herren, der König aller Könige. Es ist ein Kontrast zwischen Tal und Berggipfel. Ein Kontrast zwischen einem Ort, wo alles nicht so aussieht, als würde das Reich Gottes jemals anbrechen. Und einem Ort, wo alles klar vor Augen liegt. Das ist der Unterschied zwischen dem Tal der Ahnungslosen und dem Gipfel der Offenbarung. Und warum ist es wichtig für dich und mich? Weil wir im Tal leben. Wir leben nicht nur dort aus einem Unfall. Wir leben dort, weil uns Jesus dorthin berufen hat. Wir leben in einem Leben, wo es nicht so aussieht, als ob Jesus regiert. Wir leben in einem Leben, wo es manchmal so scheint, dass Gebet nichts bewirkt. Wir leben in einem Leben, wo es manchmal so aussieht, als wenn Gott nicht im Himmel ist. Wir leben in einem Leben, wo es so aussieht, als würden Menschen sich nicht verändern und Gemeinde könnte daran nichts tun. Wir leben in einem Leben, wo es manchmal so scheint, als wenn das, was wir hier machen, keine Bedeutung hat. Aber diese Predigt soll uns ermutigen, einen anderen Blick, einen Gipfelblick auf dieses Leben im Tal zu bekommen. Deswegen sind die drei Punkte meiner Predigt eigentlich unsere drei Stationen. Der erste Punkt wird sein, dass wir uns betrachten, wie sieht es im Tal aus? Das Versprechen der Herrlichkeit, das Versprechen des kommenden Reiches. Das zweite ist der Gipfel, die geoffenbarte Herrlichkeit, die man wirklich sieht, wie sie wirklich ist. Und drittens wieder hinab ins Tal, die verborgene Herrlichkeit Jesu, die unter einem Schleier, unter einem Nebel verborgen liegt und von Menschen nicht gesehen wird. Wir beginnen im Tal. Und der erste Punkt wird sein, das Versprechen der Herrlichkeit. Lass uns nochmal gemeinsam lesen, Kapitel 9, Vers 1. Und er sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, es sind einige unter denen, die hier stehen, die den Tod nicht schmecken werden, bis sie das Reich Gottes in Kraft haben kommen sehen. Ihr erinnert euch wahrscheinlich noch an die letzte Predigt. In dieser ging es um das gekreuzigte Leben. Was glaubt ihr, was die Menschen da so empfunden haben, als Jesus ihnen gesagt hat, nehmt euer Kreuz auf euch? Das Kreuz war ein Symbol der Römer. Diese Leute, die Jesus nachgefolgt sind, aus vielleicht ganz verschiedenen Gründen, die aber irgendwie gehofft haben, dass aus dieser Bewegung etwas wird, die waren wahrscheinlich verzweifelt und haben gesagt, wie, die Römer werden gewinnen, wir sollen unser Kreuz auf uns nehmen, uns beugen unter das Römerjoch. Wir haben erhofft, dass das Reich entsteht, das Davidische Reich wieder aufgerichtet wird, dass irgendwann ein Prophet oder ein Nachfolger der Makkabäer oder vielleicht sogar der Messias kommt und die Römer rausschmeißt und ein Reich aufbaut. Die werden total enttäuscht gewesen sein, zu hören, dass sie ihr Leben weggeben wollen, um es zu gewinnen. Genauso wie die Jünger, die gehört haben, dass der Christus, auf den sie so vertraut haben, leiden und verworfen werden soll von den Priestern und getötet. All diese Dinge. Und da werden manche da gewesen sein, die gesagt haben, aber wir haben so gehofft, dass jetzt der Moment ist, wo die ganzen Prophezeiungen aus dem Alten Testament wahr werden in diesem Jesus. Dass dieser Jesus uns zu Glanz und Gloria führt. Manche werden vielleicht den Psalm 72 im Kopf gehabt haben. Hört mal, in diesem Psalm 72 wird über einen Königssohn gesprochen, der verheißen ist. Hört mal, was diese Verheißungen sind. Und er wird herrschen von Meer zu Meer und vom Strom bis an die Enden der Erde. Vor ihm werden sich die Wüstenvölker beugen und seine Feinde werden Staub lecken. Die Könige von Tarsis und von den Inseln werden Gaben bringen. Die Könige von Saba und Seba werden Tribut entrichten. Alle Könige werden sich vor ihm niederwerfen. Alle Heidenvölker werden ihm dienen. Denn er wird die Armen retten, wenn er um Hilfe schreit. Und den Elenden, der keinen Helfer hat. Über den Geringen und Armen wird er sich erbarmen und die Seele der Armen retten. Er wird ihre Seele erlösen aus Bedrückung und Gewalt. Und ihr Blut wird kostbar sein in seinen Augen. Solche Versprechen werden diese Menschen vielleicht im Kopf gehabt haben. Und nun hören sie und sehen ihre ganzen Hoffnungen zerplatzt. Es gibt keine Herrschaft bis ans Ende der Erde, keine Könige, die sich vor diesem Herrn aller Herren beugen, keine Armen, die gerettet werden, keine Barmherzigkeit, keine Seelenrettung vor dem gewalttätigen Feind. Aber inmitten dieses Kontextes vom gekreuzigten Leben spricht Jesus ein Versprechen hinein. Und dieses Versprechen ist so unglaublich für die Zuhörer seiner Zeit, dass er es einleitet mit einer Formel, die er selten benutzt im Markus-Evangelium. Er sagt, wahrlich, ich sage euch. Im Alten Testament haben die Propheten gesagt, das Wort des Herrn, das ist das Wort des Herrn. So spricht der Herr. Jesus' Formel ist, ich sage euch. Und er betont, das, was er jetzt sagt, klingt unglaublich. Aber es ist wahr, es ist Amen in ihm. Und das, was er ihnen verspricht, ist, es wird Herrlichkeit kommen. Es sieht nicht so aus in diesem Tal, dass die Herrlichkeit Gottes offenbar werden wird. Aber das Reich Gottes, auf das alle warten, auf dieses Psalm 72 Reich, der Herrschaft bis ans Ende der Erde, wo Könige sich beugen, Arme gerettet werden, dieses Psalm 72 Reich, das wird kommen und es kommt noch besser. Es wird in ihrer Lebenszeit kommen und es wird noch besser. Es wird in Kraft kommen und es wird noch besser. Sie werden es sehen. Das ist ein unglaubliches Versprechen. Ein Versprechen, das er bestätigen muss mit wahrlich, ich sage euch, denn es sieht genau aus wie das Gegenteil. Im Leben dieser Leute regieren die Römer. Unrecht regiert. Da ist kein König, kein Retter der Elenden. Barmherzigkeit gibt es nicht. Und wo ist ein Mensch, der Seelen retten kann? Die fragen sich vielleicht, wo ist denn dieser König der Könige, der Herr aller Herren? Der wird sterben und verworfen werden. Wem werden die Könige ihre Kronen zu Füßen werfen? Und wie sollen wir, die wir unser Kreuz auf uns nehmen, diese Herrschaft der Römer abschütteln? Und ich hoffe, ihr seht, wie dieses Versprechen der Herrlichkeit für diese Menschen ein wirklich, wirklich schwer zu glaubendes Versprechen ist. Ein Versprechen, das ein wahrlich, ich sage euch, bedarf, bevor man es überhaupt irgendwie glauben kann. Und das macht das Tal aus, von dem wir gesprochen haben. In der Talstation hängen die Wolken und die Sonne kommt nicht durch. Und alles, was diese Menschen haben, ist ein Versprechen, an das sie sich klammern können. Die Herrlichkeit Gottes ist nicht offenbar. Aber was meint Jesus genau damit, wirst du dich vielleicht fragen. Jesus sagt, während der Lebenszeit, also bevor einige, die dort stehen, sterben, wird das Reich Gottes sichtbar kommen. Ich sage dir, viele Ausleger diskutieren über diesen Vers, was der bedeutet. Gibt es einige, die sagen, also das spricht ganz eindeutig vom Ende der Tage, von der großen Wiederkunft Jesu vor dem Weltgericht. Aber warum sagt er dann, dass einige, die dort stehen, den Tod nicht schmecken, bis sie das sehen? Das ist ja damals nicht passiert. Andere sagen, es handelt sich um die Zerstörung des Tempels in Jerusalem, 70 nach Christus. Andere sagen, es geht um Pfingsten. Andere sagen um die Auferstehung. Was machen wir aus diesem Vers? Was hat Jesus gemeint? Nun, um diesen Vers zu verstehen, möchte ich dir drei Bibelverse sagen. Und dann werden wir versuchen, daraus eine Antwort zu formulieren, was das bedeutet, dass er sagt, das Reich Gottes werden einige von euch hier kommen sehen. Ich beginne mit Lukas 21, 17. Da kommen nämlich einige Pharisäer zu Jesus und fragen ihn, wann kommt das Reich Gottes? Und in Lukas 21, Vers 17 steht, Jesus antwortete ihnen und sprach: Das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten könnte. Man wird nicht sagen, siehe hier oder siehe dort, denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Jetzt habe ich mal eine Frage. Jesus sagt in Markus 9,1, einige werden das Reich Gottes kommen sehen. Jesus sagt in Lukas 21, es ist nicht so, dass man es beobachten könnte. Wie kriegen wir das zusammen? Lass mich euch eine zweite Stelle vorlesen, wo Jesus über das Reich spricht. Jesus steht vor Pilatus in Johannes 18, Vers 36. Jesus antwortete: Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, so hätten meine Diener gekämpft, damit ich den Juden nicht ausgeliefert würde. Nun aber ist mein Reich nicht von hier. Da sprach Pilatus zu ihm: So bist du also ein König? Jesus antwortete: Du sagst es, ich bin ein König. Wir lernen eine zweite Sache, dieses Reich ist nicht von dieser Welt. Es ist ein Reich mit einem König, aber ein Reich, das man wohl irgendwie nicht sehen kann und doch sehen kann. Lasst uns eine dritte Bibelversstelle lesen und dann wird es, glaube ich, offenbar werden. Johannes 3, Vers 3. Jesus antwortete und sprach zu ihm, zu Nikodemus, einem Lehrer, einem Theologen aus Israel. Er sagt zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und jetzt wird dir vielleicht klar, was das Reich Gottes ist. Es ist ein Reich, es hat einen König, es hat Diener, aber es ist unsichtbar für Pharisäer, es ist unsichtbar für Pilatus, es ist nur sichtbar für geistlich Neugeborene, für solche, die Augen haben zu sehen. Jesus sagt auch, das Reich ist da, mitten unter ihnen. Die Herrschaft Gottes hat in Jesus Christus begonnen. Jesus Christus steht mitten unter den Pharisäern und sagt, das Reich Gottes ist da. Es ist klein wie ein Senfkorn und wird bloß im normalen Auge nicht zu sehen, aber es wird wachsen wie ein Baum unter dem Himmel. Das ist das, was Jesus meint. Jesus sagt den Menschen hier, es wird einige geben, die werden von mir Augen bekommen zu sehen, das Reich, wie es gekommen ist, in Kraft. Andere werden das Gleiche sehen und nichts erkennen. Nichts erkennen. Für sie wird es eine Torheit sein, ein Nicht-Event, ein total natürlicher Vorgang. Denkt nur einmal an Pfingsten. Wie kam das Reich Gottes dort in Kraft? Der Heilige Geist fällt in Feuerzungen vom Himmel. Und was dachten die Menschen? Die sind betrunken. Die sind betrunken. Das ist doch kein Reich Gottes. Das ist doch hier kein Anbruch eines göttlichen Herrschaftsgebietes. Die sind einfach betrunken, ein ganz natürlicher Vorgang. Diese Menschen haben zu viel Wein genossen. Und das ist das, was Jesus verspricht. Nicht so sehr, das Reich wird kommen und dann werden es alle sehen, sondern vor eurem Tod wird es einige geben, denen ich die Augen auftun werde, die es sehen werden. Die Verklärung auf dem Berg der Verklärung, die wir gleich lesen, gehört dazu. Pfingsten gehört dazu. Die Auferstehung gehört dazu. All diese Dinge gehört dazu. Das heißt, das Reich Gottes ist gekommen, aber in verhüllter, in verborgener Form. 1. Petrus 2,9 sagt, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums. Es gibt bereits ein Volk Gottes, über das er als König regiert. Es gibt einen Tempel, in dem er herrscht. Es gibt ein Herrschaftsgebiet, das da ist. Wir haben es in Apostelgeschichte 18 vorhin gelesen. Das Gebiet Gottes breitet sich aus. Aber es ist nicht sichtbar. In 1. Johannes 3,9 steht, Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes und noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Es ist nicht offenbar, aber wir sind es jetzt schon. Die ganze Herrlichkeit wird eines Tages offenbar werden vor allen Augen, wenn alle Knie sich beugen, wie wir in Offenbarung 12,10 lesen, wo eine laute Stimme aus dem Himmel sagt, nun ist gekommen das Heil und die Macht und das Reich unseres Gottes und die Herrschaft seines Christus. Dieser Tag wird kommen und dann werden es alle sehen, aber zu Jesu Zeit wird er Menschen begaben, die Augen haben, die Macht dieses Reiches kommen zu sehen. Zu Pfingsten, zur Auferstehung, bei der Zerstörung des Tempels, zu all diesen Sachen, aber nicht nur da. Denn wie Paulus schreibt, das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Freude im Heiligen Geist. Das meinte Jesus. Aber verstehst du, bevor wir gleich über die Verklärung und die Offenbarmachung der ganzen Herrlichkeit Jesu reden, lasst uns kurz dabei bleiben, was für diese Menschen das bedeutet haben muss, dieses Versprechen. Es war nichts weiter als ein Versprechen. Nach einer langen Rede über gekreuzigtes Leben und Leben weggeben und für andere leben und Leben aufgeben, das Einzige, was er ihnen mitgegeben hat als Wegzehrung auf diesem harten Weg, in diesem harten Lebensstil, ist das Versprechen: eines Tages wirst du es sehen. Eines Tages wirst du das Reich Gottes sehen. Sie waren nicht in den Genuss der offenbarten Herrlichkeit gekommen, außer drei Jünger. Alle anderen waren unten. Alle anderen hatten nichts außer dieses Versprechen, die versprochene Herrlichkeit. Und ich glaube, uns geht es auch so wie ihnen. Wir sind auch im Tal. Und ganz viele Dinge, die wir in der Bibel lesen, klingen wie Versprechen, dass einst eine Herrlichkeit anbrechen wird, dass wir im Himmel sein werden und goldene Straßen. Und wir lesen Versprechen von erhörten Gebeten und veränderten Menschen und von all diesen Dingen. Und wir sind in ihren Schuhen. Wir sind in ihren Schuhen. Was Gott uns mitgibt, ist ein Versprechen. Und manchmal scheinbar nicht mehr. Die offenbarte Herrlichkeit ist eine Ausnahme und nicht die Regel. Aber wisst ihr was? So tröstet Gott. So tröstet Jesus in diesem Moment seine Nachfolger, die Volksmenge, die ihm nachfolgt, mit der versprochenen Herrlichkeit. Das könntest du sagen, ist ein schwacher Trost. Verheißungen wie diese waren für die Zuhörer ja überhaupt nicht verstehbar. Jetzt mit der Bibel im Hinterkopf können wir hier in der Predigt erklären, was Jesus damit gemeint hat. Und die Leute haben es bestimmt hinterher auch irgendwie verstanden, aber an dem Moment war das für die einfach vollkommen unklar. Denn es gibt einen Schlüssel, dass die Verheißungen Gottes für dich und mich überhaupt erst einen Wert bekommen. Und dieser Schlüssel heißt Glauben. Verheißungen sind nicht von vorne verstehbar. Hinterher ist meistens klar und wir blicken zurück und sagen, ja, das hat Gott gemeint, aber von vorne sind die Versprechen Gottes meist nur ein Trost für Menschen, die glauben. Die sagen, Gott, ich sehe es nicht, ich verstehe es nicht, aber ich glaube. Ich glaube, du hast recht. Ich glaube, dass du die Wahrheit sagst. Es ist ein bisschen wie mit dem Manna in der Wüste. Das Manna, was die Israeliten in der Wüste gesammelt haben, war nur eine Nahrung für die, die geglaubt haben, dass Gott recht hat, wenn er sagt, sammle nur einen Korb voll. Wer mehr gesammelt hat, für den wurde dieses Manna zur Wurmfarm, ungenießbar, keine Wegzehrung mehr, kein Gottesgeschenk, sondern ekelhaft, stinkend, etwas, was man wegschmeißt. So sind die Verheißungen Gottes. Sie müssen im Glauben angenommen sein, dann sind sie Wegzehrung, ansonsten sind sie nutzlos. Und das ist das, was wir mitnehmen müssen, als die, die auch im Tal wohnen. Die nicht die Herrlichkeit des Herrn offenbar sehen auf dem Berg, sondern die wir unten sind, unter der Wolkendecke und die wir nur die Verheißung haben der Herrlichkeit, an denen wir festhalten müssen. Lasst uns das Tal verlassen und die Gondel nehmen und wir gehen mit den Jüngern auf den Berg. Punkt 2, der Gipfelblick, die offenbarte Herrlichkeit. Lasst uns die Verse 2 bis 7 lesen. Und nach 6 Tagen nimmt Jesus den Petrus und den Jakobus und den Johannes zu sich und führt sie allein beiseite auf einen hohen Berg. Und er wurde vor ihnen verklärt. Und seine Kleider wurden glänzend, sehr weiß wie Schnee, wie kein Bleicher auf Erden sie weiß machen kann. Und es erschien ihnen Elia mit Mose, die redeten mit Jesus. Und Petrus begann und sprach zu Jesus, Rabbi, es ist gut, dass wir hier sind. So lass uns 3 Hütten bauen, dir eine und Mose eine und Elia eine. Er wusste nämlich nicht, was er sagen sollte, denn sie waren voller Furcht. Außerhalb der Passion in Markus Kapitel 14 gibt es keine andere so konkrete Zeitangabe wie hier in Vers 2, nach 6 Tagen. Warum hat Markus das gemacht? Warum gibt er uns hier genau den Zeitraum an? Lukas sagt, es waren ungefähr 8 Tage. Er gibt uns den genauen Zeitraum an, denn er möchte eines tun. Er möchte, dass wir verstehen, dass diese Verklärung Jesu mit dem, was vorher passiert, zusammenhängt. Da passiert etwas in unmittelbarer zeitlicher Nähe. Jesus zeigt seinen Jüngern zwei Dinge über den Christus. Er wird leiden und verworfen werden und er ist herrlich und verklärt auf dem Berg. Diese beiden Dinge müssen sie zusammenkriegen. Diese beiden Dinge müssen sie lernen über den Christus. Jesus nimmt nur drei Zeugen für diese Verklärung, für diese Verwandlung mit. Es sind Petrus und Jakobus und Johannes. Warum nur diese drei? Alle drei sollen später Zeugen werden von dem, was dort passiert. Denn in Vers 9 heißt es, erzählt niemandem, bis der Sohn des Menschen aus den Toten auferstanden sei. Sie sollen erzählen, was dort oben passiert. Sie sollen Zeugen sein. Und wenn du mal aufmerksam die Briefe von Petrus und von Johannes liest, dann wirst du merken, dass sie davon schreiben, von diesem Event. Johannes, wir lesen ihn gerade als Familie, den ersten Johannesbrief, schreibt, was wir betastet haben, was unsere Augen gesehen haben, was wir gehört haben mit unseren Ohren, das verkündigen wir euch. Wir waren Augenzeugen. Petrus schreibt in seinem zweiten Petrusbrief ganz konkret, er schreibt, wir sind nicht klug ersonnenen Legenden gefolgt, als wir euch die Macht und Wiederkunft unseres Herrn Jesus wissen ließen, sondern wir sind Augenzeugen seiner herrlichen Majestät gewesen. Und jetzt erzählt er genau von da. Hört zu. Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit, als eine Stimme von der hocherhabenen Herrlichkeit an ihn erging. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und diese Stimme hörten wir vom Himmel her ergehen, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren. Sie sind Zeugen und als Zeugen sind sie mitgekommen. Denn das, was dort passiert, ist wichtig für Menschen, die im Tal sind, wie du und ich. Es ist wichtig für Menschen, die geoffenbarte Herrlichkeit nicht jeden Tag sehen. Wir brauchen diese Ermutigung, wir brauchen diesen Gipfelblick auf unser eigenes Leben immer wieder. Und ich möchte dir drei Dinge zeigen, die wir in dieser offenbarten Herrlichkeit von Jesus dort lernen. Erstens, was wir dort sehen in dieser Herrlichkeit, die abgetan wird, ist, Jesus ist nicht nur ein Mensch, er ist vom Himmel. Erstens, Jesus ist nicht nur ein Mensch, sondern er ist vom Himmel. Was fällt den Jüngern zuerst auf, was mit Jesus passiert? Das Erste, was ihnen auffällt, ist, dass er glänzend weiß wird. Weißer als weiß, weißer als irgendwas, was sie jemals gesehen haben in ihrem Leben, was ein Bleicher machen kann. Sie wurden so weiß, dass sie glänzten. Das griechische Wort ist poliertes Metall, das die Sonne reflektiert. So weiß war der Glanz. Aber was passierte da mit Jesus? Was bedeutet diese weiße Farbe? Diese weiße Farbe finden wir überall im Neuen Testament. Jesus sagte, ich bin das Licht der Welt. Und diese verborgene geistliche Realität wird jetzt offenbar. Das Licht der Welt wird zum Licht. Das, was ihn umkleidet, ist das, was er tatsächlich ist. In Psalm 104 heißt es, du, der in Licht gehüllt sich wie ein Gewand. Du, der in Licht sich hüllt wie in ein Gewand. Dies spricht von Yahweh. Das weiße Licht steht in der Bibel stets für den Himmel. Als die Frauen zum Beispiel am Grab sind, sehen sie Engel. Sehen Sie einen Engel. Und es steht da, sein Gewand war wie der Blitz und sein Kleid weiß wie Schnee. In Offenbarung Kapitel 3 lesen wir von einer Volksmenge, welche niemand zählen konnte, aus jeder Nation, aus Stämmen und Völkern und Sprachen, die vor dem Thron stehen und vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Gewändern und Palmen in ihren Händen. Jesus' himmlische Natur und seine Gottheit wird äußerlich offenbar im Lichtglanz seines Äußeren. Er ist rein und heilig ohne Sünde. Im Alten Testament wurde die Kleidung oft als Ausdruck der inneren geistlichen Qualität genommen. Es ging um befleckte Kleidung zum Beispiel. Zum Beispiel in Jesaja. Wir sind allesamt unrein geworden. All unsere Gerechtigkeit ist wie ein beflecktes Kleid. Immer wieder fordern die Propheten auf, wascht eure Kleider, wascht eure Kleider. Jesus, der hier rein und weiß erscheint, er ist der Einzige, der nicht sagen muss mit Psalm 51, Entsündige mich mit Isop und ich werde rein sein. Wasche mich und ich werde weißer sein als Schnee, denn er ist weiß. Und das wird hier offenbar. Er ist vom Himmel, er ist heilig. In ihm sind Gottheit und Menschheit vereint. Das ist das Erste, was die Jünger hier sehen, seine himmlische Natur. Das Zweite, was die Jünger hier auf dem Berg erleben, ist, dass Jesus die höchste Autorität hat. Wisst ihr, als Dämonen auf Jesus getroffen sind, dann haben sie die Menschen, die sie besessen haben, auf die Knie gezwungen, vor ihnen niederfallen lassen, weil sie wussten, wer Jesus ist. Geistliche Himmelswesen erkannten seine Autorität, aber Menschen haben sie höchstens vage erahnt. Aber hier wird Jesus' ganze Autorität hervorgehoben. Uns reicht nicht die Zeit, aber ich gebe sie euch einfach mal mit, die Parallelstelle in 2. Mose 33 und 34 anzuschauen. Nehmt sie euch mal für euer Studium zu Hause mit und lest sie. Dort geht Mose auf den Berg Sinai und trifft Gott. Es ist die Parallelstelle zur Verklärung Jesu. Er sieht die Herrlichkeit Gottes, der Herr tritt zu ihm in einer Wolke, der Herr spricht zu ihm aus der Wolke. Lukas schreibt auch, dass Jesus Angesicht glänzte wie das Angesicht Moses. Die Parallelität dieser beiden Geschichten ist unverkennbar, aber es gibt riesige Unterschiede. Während Mose ausdrücklich niemanden auf den Berg mitbringen durfte, nimmt Jesus seine drei Jünger als Zeugen mit. Während Mose in einer Felsenkluft verborgen werden musste, weil er die glänzende Herrlichkeit nicht sehen konnte, geht Jesus dort oben ganz selbstverständlich und steht dort oben. Während Mose glänzte, weil er den Abglanz von Gottes Herrlichkeit auf sich spürte, glänzt Jesus selbst. Und während dort bei Mose die Stimme aus der Wolke den Namen Gottes in der Wolke verkündigte, verkündigt hier die Wolke den Namen des Sohnes. Dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Jesus ist nicht wie Mose ein großer Diener Gottes, der die Erlaubnis empfängt, auf den Berg zu steigen. Jesus ist der Sohn, der ganz natürlich dort oben ist, kein Diener, sondern er geht in eigener Autorität zum Vater und hat mit ihm Gemeinschaft. Jesus ist das Zentrum des Geschehens auf dem Berg, nicht wie bei Mose, Gott. Die Stimme Gottes des Vaters aus der Wolke spricht nicht über Mose, nicht über Elia, sondern ausdrücklich sagt sie den Jüngern, sie spricht zu den Jüngern, nicht zum Sohn, sie spricht zu den Jüngern, dies ist mein geliebter Sohn. Im Angesicht dieser beiden großen Propheten Mose und Elia wird die Sohnstellung Jesu hervorgehoben und es wird deutlich betont, auf ihn sollt ihr hören. Wie oft wurde im Alten Testament gesagt, hört auf Mose, hört auf Mose, hört auf die Propheten. Die Stimme sagt ausdrücklich, auf ihn sollt ihr hören. Sie hebt Jesus hervor aus diesem Chor des Gesetzes und der Propheten, die durch Mose und Elia hier repräsentiert werden. Erinnert ihr euch in Kapitel 8, was die Leute sagen, wer Jesus ist? Kapitel 8, 28. Manche halten ihn für Johannes den Täufer, andere für Elia, andere aber für einen der Propheten. Hier wird deutlich, er ist mehr, er hat höchste Autorität. Und das Dritte, was diese Offenbarung der Herrlichkeit zeigt, ist, Jesus ist souverän. Jesus ist souverän. In Vers 4 lesen wir, und es erschien ihnen Elia mit Mose, die redeten mit Jesus. Mose und Elia sind zwei bedeutende Personen der Geschichte Israels. Ihr kennt genug über sie. Ganz kurz, Mose, der große Gesetzgeber, und Elia, der erste große Prophet. Sie repräsentieren den alten Bund, das Gesetz und die Propheten. Diese beiden galten in Jesus' Zeit als Figuren der Endzeit. In Maleachi 3, in den Versen 22 bis 24, das sind die letzten drei Verse des Alten Testaments, tauchen diese beiden Personen zusammen auf. Dort sagt Gott, gedenkt an das Gesetz Moses, meines Knechtes, das ich ihm auf dem Horeb für ganz Israel befohlen habe, an die Satzungen und Rechte, also gedenkt an das Gesetz Moses. Dann fährt er fort, siehe, ich sende euch den Propheten Elia, ehe der große und furchtbare Tag des Herrn kommt. Alle warteten auf Mose und Elia und hier tauchen sie auf, diese Personen der Endzeit. Und jetzt verstehen wir auch, warum Petrus sagt, lasst uns drei Hütten bauen. Denn die Israeliten warteten auf das Laubhüttenfest, auf das letzte Laubhüttenfest, das als eschatologisches, als letztes Endzeitfest gefeiert werden sollte. Und Petrus reagiert auf dieses Erscheinen der beiden genau mit dieser Reaktion. Nicht im Sinne von, lasst uns jetzt hier ewig wohnen, sondern lasst uns jetzt hier die Endzeit einläuten. Deswegen dieses Laubhüttenfest. Aber deswegen sind sie nicht gekommen. Sie sind nicht deswegen gekommen. Ja, in Jesus brechen die letzten Tage an, aber sie sind gekommen, um mit ihm zu reden. Und in Markus erfahren wir nicht so richtig über was. Deswegen lasst uns in Lukas, in die Parallelstelle hineingehen. In Lukas 9,31 erfahren wir, über was sie gesprochen haben. Dort steht, die erschienen in Herrlichkeit, nämlich Mose und Elia, und redeten von seinem Ausgang, den er in Jerusalem erfüllen sollte. Sie reden über die Kreuzigung. Sie reden über Leiden. Sie reden über das gekreuzigte Leben Jesu. Das ist, worüber diese drei sprechen. Ja, die letzten Tage brechen an. Und Jesus' Weg nach Jerusalem ist ein Zeugnis gegen Jerusalem. Es wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Dieser Tempel wird abgebrochen werden. Das ist Teil dieses Kommens, dieser zwei Zeugen, von denen wir auch in der Offenbarung lesen. Aber es ist mehr. Es ist ein Zeichen, dass Jesus' Weg nach Jerusalem kein Unfall ist. Er ist der Plan Gottes zur Vollendung dieser Weltzeit. Es ist das Ziel. Jesus' Leiden und sein Tod, der den Jüngern vielleicht erscheinen würde wie der Sieg der Römer über den Menschensohn, ist keine Niederlage, sondern in Wirklichkeit Gottes Plan, den er hier schon bespricht mit diesen beiden, den er antizipiert und auf den er sich vorbereitet. Es ist die Absicht des Höchsten. Jesus ist kein Opfer der Römer, sondern er ist das Lamm Gottes, das der Welt Sünden trägt. Dass Moses und Elia das mit ihm besprechen, verdeutlicht, was Petrus später in seiner Predigt in Apostelgeschichte Kapitel 3 sagen wird. Gott aber hat das, was er durch den Mund aller seiner Propheten zuvor verkündigte, dass nämlich der Christus leiden müsse, auf diese Weise erfüllt. Und das ist für dich und mich vielleicht keine Überraschung, aber für die Leute damals war das und für die Jünger eine ganz wichtige Botschaft. Das Kreuz ist kein Unfall. Das Leiden Jesus ist keine Katastrophe, sondern er ist souverän. In Johannes 10, Vers 18 sagt Jesus, niemand nimmt mein Leben von mir. Niemand nimmt mein Leben von mir, sondern ich lasse es von mir aus. Ich habe Vollmacht, es zu lassen und habe Vollmacht, es wieder zu nehmen. Diesen Auftrag habe ich von meinem Vater empfangen. Es ist der Auftrag eines souveränen Königs, der sein Leben gibt und Macht hat, es wieder zu nehmen. Diese drei Dinge offenbart die Herrlichkeit auf dem Berg. Jesus ist vom Himmel, er ist rein und heilig. Jesus ist souverän, er herrscht, er hat Kontrolle. Ihm passiert nichts, was irgendwie ein Unfall oder eine Katastrophe wäre. Und er hat volle Autorität, die höchste Autorität über allen anderen Autoritäten. Und das ist das Zeugnis, was diese drei Zeugen zurückbringen sollen zu uns, die wir im Tal der Ahnungslosigkeit sind, wo viel Nebel herrscht und wo die Herrlichkeit Gottes verborgen ist. Und das bringt uns zu unserem dritten Punkt, der Weg zurück ins Tal, die verborgene Herrlichkeit. Wir hatten die versprochene Herrlichkeit, die geoffenbarte Herrlichkeit und nun zurück ins Tal, die verborgene Herrlichkeit. Ich lese ab Vers 8. Und plötzlich, als sie umherblickten, sahen sie niemand mehr bei sich als Jesus allein. Als sie aber vom Berg herabgingen, gebot er ihnen, niemand zu erzählen, was sie gesehen hatten, bis der Sohn des Menschen aus den Toten auferstanden sei. Und sie behielten das Wort bei sich und besprachen sich untereinander, was das Auferstehen aus den Toten bedeutet. Und sie fragten ihn und sprachen, warum sagen die Schriftgelehrten, dass zuvor Elia kommen müsse? Er beantwortete und sprach zu ihnen, Elia kommt wirklich zuvor und stellt alles wieder her, so wie es auch über den Sohn des Menschen geschrieben steht, dass er viel leiden und verachtet werden muss. Aber ich sage euch, dass Elia schon gekommen ist. Und sie haben mit ihm gemacht, was sie wollten, wie über ihn geschrieben steht. Ihr Weg führte vom Tal des gekreuzigten Lebens auf den Gipfel der Klarheit und Herrlichkeit und zurück ins Tal des Alltags Und seht ihr, was ihre Reise bestimmt? Fragen. Es sind Fragen, die sie hier beschäftigen. Unklarheit. Plötzlich sind alle Dinge wieder unklar und neblig und sie wissen nicht, was meint er mit dieser Auferstehung? Was hat es denn nun mit Elia auf sich? Keine weißen Kleider mehr. Keine Wolke, die spricht. Keine Mentoren. Elia und Mose sind mehr da, sie zu leiten. Sie sind wieder ganz allein mit Jesus. Der Abstieg aus dem Licht des Berggipfels legt wieder den Schleier der Unklarheit über sie. Jesus bestätigt seinen Jüngern, dass die Schriftgelehrten schon recht hatten mit ihrer Vermutung, dass Elia zuerst kommen müsse. Und es wäre viel zu sagen über Johannes den Täufer und seine Rolle als Elia und wie er alles wiederhergestellt hat. Aber ich möchte bei dem Thema der Predigt bleiben. Das, was deutlich wird im Tal der verborgenen Herrlichkeit, ist, dass Elia kam und keiner merkte es. Seht ihr das? Elia kam und keiner merkte es. Seine Herrlichkeit, die Herrlichkeit dieses großen Propheten, war niemand vor Augen. Niemand war sie offenbar. Sie war so verborgen, wie die Herrlichkeit Jesu verborgen war. Und nicht nur das. Nicht nur, dass sie diesen Johannes den Täufer für irgendeinen verrückten Spinner hielten, im Kamelmantel mit Heuschreckendiät in der Wüste. Irgend so ein Jesus-Freak mit einem übertriebenen religiösen Fimmel und einer Vorliebe für Wasser. Nicht nur das, dass sie ihn nicht erkannten, sondern sie verachteten ihn auch und sie taten mit ihm, wie es in Vers 13 heißt, was sie wollten. Nicht nur war die Herrlichkeit verborgen, die Gott diesem Mann gab, sondern wo war die Herrschaft Gottes? Wo war sein Schutz? Warum konnte der weltliche König Herodes diesem Mann den Kopf abschlagen, obwohl der König aller Könige regiert im Himmel? Aber so ist das im Tal der verborgenen Herrlichkeit. Dort erscheint alles ganz gewöhnlich, was eigentlich ganz außergewöhnlich ist. Dort scheinen andere Menschen zu regieren und nicht Gott. Aber ich glaube, genau aus diesem Grund ist es so wichtig, dass wir dieses Zeugnis des Berges der Verklärung haben, dass wir einen Gipfelblick bewahren. Und das war auch wichtig für die Leser des Markus-Evangeliums, die ersten Leser. Das waren leidende Christen in Rom. Die hatten das Gefühl, hier regiert überhaupt niemand außer der Kaiser, der Cäsar in Rom. Das ist der regiert. Und niemand sonst. Diese brauchten den Gipfelblick. Und hier ist meine Aufforderung an dich. Lebe dein Leben im Tal mit Gipfelperspektive. Lebe dein Leben im Tal mit Gipfelperspektive. Ich weiß, hier unten sieht manchmal vieles anders aus, als es die Bibel verheißt und verspricht. Es wirkt hier alles so gewöhnlich und ganz und gar nicht so, wie es die Bibel beschreibt. Diese ganzen Herrlichkeiten sind nicht sichtbar. Aber das ist die Essenz des Glaubens, überzeugt sein von Dingen, die man nicht sieht. Aber lebe dein Leben im Tal aus Gipfelperspektive. Vielleicht scheint es dir manchmal so, dass dein Leben beherrscht wird von ganz anderen Dingen als Gott. Von schlechten Menschen, die dich rumkommandieren. Von schlechten Entscheidungen, die du oder andere in deiner Vergangenheit getroffen haben. Von deinen Genen, die dein Verhalten und deinen Alltag kontrollieren. Von deiner Sünde über deine Beziehung. Wenn du manchmal denkst, es gibt so viele Dinge, die mein Leben beherrschen, dann bedenke die Gipfelperspektive. Jesus ist souverän. Er hat alles unter Kontrolle. Deine Vergangenheit, dein Hier und Jetzt, alles, was sich anfühlt wie eine Katastrophe, dein Kreuz, das du trägst, Jesus ist souverän. Er hat es unter Kontrolle. Das ist, was die Jünger oben auf dem Berg gesehen haben und das ist, was sie mit runterbringen ins Tal zu uns. Vielleicht bist du auch manchmal und denkst, alles, was ich erlebe, fühlt sich so an, als wäre ich Jesus ganz egal. Ich habe das Gefühl manchmal, er liebt andere mehr als mich. Ich bin der Letzte in der Reihe, der Futter kriegt, wenn nicht mehr so viel da ist. Und von hier unten sieht das manchmal vielleicht für dich so aus, dass Gott unfair ist in der Behandlung von dir, in der Verteilung seiner Segnung, dass Gott da nicht ganz gerecht ist oder gut oder nicht ganz so liebevoll, wie du es dir wünschen würdest. Und denkst dir, warum lässt er dies zu oder warum lässt er jenes zu? Wenn es dir manchmal so geht, weil es dir manchmal so scheint in diesem Tal, dann bedenke, Jesus ist himmlisch und er ist rein, er ist fleckenlos rein. Er ist heilig und gerecht und liebevoll und kein Makel ist an ihm. Wenn du sein Nachfolger bist, dann kann dich von seiner Liebe nichts trennen. Das ist was wir uns manchmal ins Bewusstsein rufen müssen, denn hier unten sieht es manchmal anders aus. Wir leben im Tal, aber brauchen die Gipfelperspektive. Tja, wenn wir nur den Gipfel manchmal sehen würden, würde nur die Herrlichkeit Christi offenbar werden, da würden wir uns wahrscheinlich viel weniger fürchten, denn er ist souverän und wir würden viel weniger zweifeln, denn er ist rein und heilig. Und vielleicht würden wir auch sein Wort viel ernster nehmen, denn er ist die höchste Autorität. Prüf dich selbst, ob du in diesem Bewusstsein lebst. In dieser Welt gibt es viele Influencer, viele Beeinflusser. Im Fernsehen und YouTube, Zeitungen sind voll von ihnen. Und ich frage dich, wer influenzt dich? Wer bestimmt dein Leben? Wer regiert über die Frage, was du dir anschaust und liest und hörst, womit du deine Zeit verbringst, worüber du lachst und weinst, wonach du strebst und worauf du hinarbeitest? Ist Jesus deine höchste Autorität? Dein oberster Chef? Der, der dir sagt, was du zu tun und zu lassen hast? Prüf dich selbst. Denn in dieser Welt scheint es vielleicht nicht so, aber alle werden ihre Knie vor ihm einst beugen. Lass mich schließen mit dieser Ermutigung. Im Tal scheint Gott oft fern zu sein. Alle Herrlichkeit verschwand, als die Jünger den Berg verließen. Wolke weg, Stimme weg, Glanz weg, Mose weg, Elia weg. Aber alles war nicht weg. In Vers 8 lesen wir: Und plötzlich, als sie umherblickten, sahen sie niemand mehr bei sich als Jesus allein. Jesus allein. Aber Jesus allein genügt. Jesus allein genügt. Und auch das, was Jesus uns hinterlassen hat, sein Heiliger Geist, auch das genügt, der uns lehrt in alle Wahrheit, der uns Kraft gibt für diesen Alltag und der uns erinnert an die Bergperspektive, an die Gipfelperspektive aus unserem Leben, dass wir uns nicht fürchten, dass wir nicht zweifeln an der Güte Gottes und dass wir gehorsam sind der Autorität des Herrn aller Herren. Amen. Lasst uns im stillen Gebet das vor Gott bringen, was eure Herzen bewegt, und dann werde ich im Gebet abschließen.